Hallo, hallo, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zurück. Ich freue mich schon auf diese Folge, weil in der letzten Folge hab ich euch ja was über einen meiner Lieblingsweihnachtsfilme erzählt und Pauline hat euch eine Weihnachtstradition vorgestellt, eine internationale, und heute machen wir es genau andersrum. Und wir haben ja letztes Mal schon besprochen, welcher Film heute drankommt. Und ich freue mich schon so. Ich habe so ein grünes oder so ein LED-Licht hier auf meinem Schreibtisch stehen. Das mache ich immer so ein bisschen fürs Ambiente. Das habe ich heute extra schon grün eingeschaltet, weil heute erzählt uns Pauline ja was über den Grinch. Ich freue mich schon.
Genau. Magda hat uns ja eben letzte Woche alles über Buddy, den Weihnachtselfen, erzählt. Und ich erzähle euch heute alles über den Grinch-Film aus dem Jahr 2000.
Yes, ab nach Whoville. Let's go. Ich bin schon bereit.
Die Geschichte spielt in der fiktiven Stadt Whoville. Deren Einwohner, die Whos, sind allesamt besessen von Weihnachten. Außer einem Bewohner, dem Grinch. In seiner Kindheit wurde er sehr schlecht von den anderen behandelt, weshalb er nun zurückgezogen mit seinem Hund in einer Höhle außerhalb der Stadt wohnt. Relatable, würde ich sagen.
Ja, same. Ich wurde als Kind nicht schlecht behandelt und ich würde mich manchmal trotzdem gerne mit meiner Katze in eine Höhle zurückziehen.
Ja, gleichfalls. Also, lieber Grinch, wenn du noch ein Plätzchen frei hast. Eine Dorfbewohnerin, die kleine Cindy Lou Who, was für ein cooler Name.
Ja, Cindy Lou Who. Gespielt von Taylor Momsen übrigens. Also, wir haben ja von schon auch eine Folge Little über Jay. Gossip Girl gemacht. Genau, das ist Jenny aus Gossip Girl.
Und die kleine Cindy Lou Who stellt die Bedeutung des Weihnachtsfestes in Frage. Sie ist sich nicht mehr so ganz sicher, was das eigentlich alles soll, was ist der tiefere Sinn davon. Und sie beschließt, dem Grinch zu helfen und bittet die anderen Whos um Mithilfe. Doch leider sind nicht alle Whos dem Grinch so wohlgesinnt. Und nach einer erneuten Demütigung beschließt er, Rache zu üben und Weihnachten zu stehlen. Ob ihm das gelingt oder ob er am Ende vielleicht doch die wahre Bedeutung des Festes versteht, erfahrt ihr, wenn ihr den Film anschaut. Der Film How the Grinch Stole Christmas kam im Jahr 2000 ins Kino und der Film basiert auf Theodore Seuss Geisels Roman Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat, aus dem Jahr 1957.
Dr. Seuss.
Genau, Geisel, auch eben genannt Dr. Seuss, obwohl er eigentlich kein echter Doktor war, wollte die Rechte an seiner Geschichte partout nicht verkaufen. Doch nachdem er 1991 starb, lagen die Rechte in der Hand seiner Witwe Audrey. Und ein paar Jahre später, 1998, informierten Geisels Agenten die Filmstudios, dass die Rechte an How the Grinch Stole Christmas nun zum Verkauf standen. Aber, also sie informierten die Studios, aber im selben Atemzug informierten sie ebenfalls darüber, dass Interessenten einige Zugeständnisse machen mussten. Sie mussten bereit sein, 5 Millionen Dollar für das Material zu zahlen, 4% der Kinoeinnahmen abzugeben, 50% der Einnahmen am Merchandising und den Musikmaterialien sowie 70% der Einnahmen aus Buchverbindungen.
Okay.
Außerdem wurde auch festgehalten, dass derjenige Schauspieler, der für den Grinch vorgeschlagen wurde, ein A-List-Promi sein musste. Also entweder jemand wie Jack Nicholson, Jim Carrey, Robin Williams oder Dustin Hoffman.
How rude, um hier mal Stephanie Tanner zu zitieren.
Ja, ich war noch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe am Anfang halt überall gelesen, ja, Theodore Geisel wollte das eben nicht. Und dann klang das so, ja, nachdem er tot war, hat seine Frau sich gedacht, ach, weißt du was, das mache ich doch. Also es klang oft so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Aber ich habe einen sehr guten Time-Artikel gelesen, den ich euch auch in den Shownotes gerne verlinken kann, wenn ihr wollt. Und da wird ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Und ich habe schon das Gefühl, dass Audrey Geisel keine Goldgräberin in dem Sinne war. Also, dass sie jetzt nicht einfach das Werk ihres Mannes verkauft hat, um Geld zu scheffeln, sondern und deshalb eben auch nicht diese Zugeständnisse haben wollte, sondern ihr ging es eben darum, dass ihr Werk so originalgetreu und so authentisch wie möglich umgesetzt wird. Also nicht ihr Werk, sondern das Werk ihres Mannes umgesetzt wird. Und dass auch eben sein Andenken dadurch gewahrt wird. Weil Theodore Geisel war jemand, der schon schlechte Erfahrungen mit Hollywood gemacht hatte und deshalb den Studios eben sehr kritisch gegenüberstand. Verständlicherweise, weil ganz ehrlich, wie oft hat man das schon gesehen, dass Romane, dass Buchrechte gekauft wurden und dann wurde einfach was komplett anderes draus gemacht. Also ich kann das verstehen, dass man da wirklich zögerlich ist. Und sie wollte, dass das halt alles so gut wie möglich gemacht wird und dass sie als Witwe ihres Mannes eben auch einen Teil davon bekommt, der ja ihr irgendwie da noch zusteht. Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja sein Werk und sie ist seine Frau und es ist eben nicht das Werk von Universal, die letztendlich dann die Rechte bekommen haben. Und Audrey Gazelle war auch, nachdem sie dann die Filmrechte an Universal gegeben hat, weiterhin am Filmprojekt beteiligt und hatte auch ein Vetorecht beim Drehbuch, das sie auch häufig nutzte. Sie sorgte zum Beispiel dafür, dass der Humor jugendfrei blieb.
Sehr gut.
Ja. Und hatte auch bei einigen anderen Stellen, ja, eine starke Meinung, der dann meist auch gefolgt wurde. Das Whoville-Set wurde in den Universal Studios aufgebaut, direkt hinter dem Bates Motel aus Psycho. Ich liebe Psycho, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Das Set war riesig, zu der Zeit war es das größte, das je gebaut wurde. Regie übernahm Ron Howard, aber weißt du, wer eigentlich als Regisseur vorgesehen war?
Wer?
Mein geliebter Tim Burton.
Oh, es wäre so ein anderer Film geworden. Oh mein Gott.
Er wäre absolut anders geworden, aber auch unfassbar toll. Also wie toll wäre der Grinch als Tim
Ja,
Burton-Version
Mann. Oh mein
geworden?
Gott, können wir bitte in ein alternatives Universum gerade hüpfen, kurz, in dem dieser Film zustande kam? Oh mein Gott.
Ich fühle mich irgendwie beraubt. Also
Ja,
wirklich, ich fühle mich, als
ich meine,
wäre
ich
das
liebe den
geklaut
Grinch,
worden.
aber ich fühle mich irgendwie echt beraubt. Ja.
Also als Tim Burton-Version, oh mein Gott, das wäre. Huhu,
Ich
das
meine, was nicht ist, kann ja noch
wäre
werden, Tim Burton, wenn du
ja.
zuhörst. Versuch's doch
Tun uns
nochmal.
gerne den
Wie wär's
Gefallen.
damit?
Ja, letztendlich hat Tim Burton es
Wow.
damals nicht gemacht, denn es gab leider Terminkonflikte aufgrund der Dreharbeiten von Sleepy Hollow.
Oh, okay, auch
Und
ein
ich
toller
liebe
Film.
Sleepy Hollow.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, aber trotzdem schade, dass er das, dass es deshalb nicht mit dem Grinch geklappt hat. Die Produktionskosten des Filmes waren ziemlich hoch. Sie betrugen circa 123 Millionen Dollar. Das ist sehr viel Geld, doch letztendlich spielte der Film wesentlich mehr Geld ein, als er gekostet hat. Allein in Amerika spielte er 260 Millionen ein und weltweit waren es damals 345 Millionen.
Okay.
Somit war der Grinch der sechst erfolgreichste Film im Jahr 2000. Und falls ihr jetzt so seid wie ich und 345 Millionen extrem viel findet und euch fragt, wie viel Geld um Gottes Willen hat denn dann die damalige Nummer 1 eingespielt, habe ich hier die Antwort für euch. Ich wollte es unbedingt wissen. Die
Was hat
Nummer
der
1 im
Ringe?
Jahr 2000, nee, war Mission Impossible 2. Und ja, kann ich auch nicht glauben. Und dieser spielte 546 Millionen ein. So viel Geld,
Ich
um Tom
kann
Cruise
nicht,
zu sehen.
ich will
Ich kann
nicht
es nicht sehen.
glauben, dass Tom Cruise erfolgreicher ist als der Grinch. Ich weigere mich.
Ich will gar nicht glauben, dass Tom Cruise überhaupt erfolgreich ist. Wirklich, ich will gar nicht glauben, dass Tom Cruise überhaupt erfolgreich ist. Ich hoffe, dass die Welt heute ein bisschen sensibler gegenüber vielen Themen ist und ja, das vielleicht anders sieht. Aber ich glaube nicht, weil kommt nicht gerade sogar wieder ein neuer Mission Impossible ins Kino oder so?
Ja,
Ich
oder
weiß schon gar
ist
nicht
schon, ich
mehr.
weiß nicht mehr. Irgendwie, ja, ich habe auf jeden Fall einen Trailer mal gesehen.
Ja, also anscheinend haben wir nichts dazugelernt, aber
Toll.
wunderbar.
23 Jahre später und wir sind immer noch am gleichen Punkt. Boah.
Ja, und nur kurz zu Tom Cruise. Es gibt, kannst du dich noch an King of Queens erinnern? King of Queens habe ich damals geliebt. Und
Ja,
die
same.
weibliche Darstellerin, die Leah Remini, die war ja auch bei Scientology sehr, sehr lange. Und mittlerweile aber nicht mehr. Und die spricht sich ja heute sehr, sehr deutlich gegen Scientology aus und hat auch eine Doku gedreht. Leah Remini, ein Leben nach Scientology.
Ja.
Und das ist wirklich empfehlenswert und ja, schaut euch gerne diese Doku an oder folgt ihr auch auf Social Media oder schaut euch mal online auf YouTube einfach mal Interviews mit Leah Remini an. Das ist wirklich interessant. Und sie erzählt auch wahnsinnig viel über Tom Cruise. Und ja, solltet ihr immer noch im Jahr 2021, 2023 Fans von Tom Cruise sein, dann schaut euch das bitte an. Und wenn ihr es hinterher immer noch seid, dann kann ich leider auch nichts mehr tun. Aber naja, auf jeden Fall war Mission Impossible 2 damals der erfolgreichste Film und der Grinch der sechsterfolgreichste Film. Und noch ein ganz kleiner Fun Fact zum Hund Max. Es wurde zunächst überlegt, den Hund mit CGI zu erstellen. Das hätte ich echt schade gefunden. Und Gott sei Dank hat man sich dagegen entschieden. Und so wurde er dann von mehreren Hunden gespielt. Ich glaube, es waren 6 Stück. Aber der Haupthund war eine Hündin namens Kelly. Und Kelly kam nicht vom Züchter, sondern wurde von der Straße gerettet. Ist das nicht schön?
Süß.
Ich finde das so
Okay.
toll. Ich habe irgendwo gelesen, dass das alles Straßenhunde waren, aber da bin ich mir nicht hundertprozentlig sicher, könnte aber sein, aber Kelly war es auf jeden Fall.
Vom Straßenhund zum Filmstar. Süß.
Also da auch wieder ein Hinweis an euch alle, wenn ihr ein Tier haben wollt, Adopt Dawn Shop.
Richtig, genau.
Ja, es gibt so viele süße Tiere da draußen, die eure Liebe brauchen.
Ja.
Und wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt und wollt einem Tier ein Zuhause geben, dann bitte gebt's einem, das es wirklich braucht.
Also ja, 2 von 3 von unseren Katzen sind adoptiert oder aus Tierschutz gerettet, aus dem Tierheim oder vor dem Tierheim besser gerettet. Und wir haben es noch keinen Tag bereut. Also gebt den kleinen Kellys dieser Welt ein Zuhause. Wer weiß, vielleicht werden sie auch ein Movie-Star.
Ja, lasst euer Herz 3 Größen vergrößern.
Ja.
Und holt euch ein Tier aus dem Tierheim.
Seid kein Aber Grinch, bevor Adopt Dawn Shop.
Nein.
Seid kein Grinch. Können wir bitte T-Shirts drucken, auf denen das draufsteht?
Ja, aber guck mal, sogar der Grinch hatte ein adoptiertes Tier.
Ja.
Also sei nicht schlimmer als der Grinch, okay?
Nein, oh Gott. Sei kein Tom Cruise, okay? Können wir uns darauf einigen?
Nein, der holt sich bestimmt keine Tiere aus dem Tierheim. Bevor wir uns aber eines der bekanntesten Filmkostüme anschauen, und zwar das des Grinches, schauen wir uns erstmal die Hus an.
Mhm.
Unter den Hus, unter den Darstellern, waren sehr viele Cirque du Soleil-Artisten, um diese ganzen Bewegungen überhaupt schön machen zu können und um so ein bisschen mehr Action reinbringen zu können. Bevor gedreht wurde, besuchten die Hus erstmal die Who School, in der man gemeinsam den Who-Charakter entwickelte. Also dort überlegte man sich, wie sind die Hus, wie sprechen sie, wie bewegen sie sich, wie benehmen sie sich. Und das hat man da so gemeinsam entwickelt und dann haben das alle miteinander so einstudiert. Und all diese Darsteller, Darstellerinnen, brauchen natürlich Kostüme. Und willst du mal raten, wie viele Kostüme es im Film insgesamt gab?
300?
450.
Oh Gott.
Mhm. Das ist ganz schön viel. Erstellt wurden sie von Kostümdesignerin Rita Rayek. Und das Studio hatte zunächst andere Vorstellungen von den Kostümen als sie. Zitat. Sie wollten einen Hu in einem Trainingsoutfit. Ein Hu als Fußballmutter. Ich nehme an, man kann das Studio nicht wirklich ignorieren, aber ich habe nichts davon gemacht. Also eigentlich hat sie es doch ignoriert. Sie entschied sich für den Film für eine 1950er-Jahre-Ästhetik. Sie besuchte Flohmärkte, Antiquitätenshops und für diese ganzen Essenskleidungsstücke, also es gibt ja ganz viel Kleidung, die so mit Essen verziert sind, ließ sie sich von Vintage-Kochbüchern inspirieren. Und die Hus haben ja so eine eigene Körperform, das ist so eine leichte Birnenform. Und diese wurde durch ganz viel Padding erreicht. Außerdem wurden sie in Kleidung gesteckt, die eine dreieckige Form haben. Also Pullover haben zum Beispiel abfallende Schultern und breite Unterteile. Mäntel sind glockenförmig mit schwingenden Säumen. Und durch diese Schnittführung gemeinsam mit dem Padding erreicht man eben diese besondere Hu-Silhouette.
Oh mein Gott, Fun Fact. Mir kam der Name nämlich gerade so bekannt vor. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Das ist die gleiche Designerin, die auch Hairspray gemacht hat. Ja, oh mein Gott. Und Rock of Ages, auch wieder an Tom Cruise. Okay, reden wir nicht darüber. Aber Apollo 13, Casino, oh mein Gott.
Ich habe es gesehen, dass sie Hairspray gemacht hat und habe gleich gedacht, oh, dann wird Magda sie mögen.
Ja, ich habe nicht, mir kam der Name gerade so, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe, dass ich diesen Namen aus dem Abspann mir gemerkt habe. Ihr wollt es gar nicht wissen.
Die Outfits der Hus haben einen Handmade-Look und das war auch beabsichtigt, denn Rita Rayek dachte sich, die Hus verbringen das ganze Jahr damit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Da wäre es ja nur logisch, dass sie auch ihre Kleider dafür selber machen. Und um diesen Look zu erzeugen, verzierte sie die Kleidung zum Beispiel mit verspielten antiken Knöpfen und anderen Winterdetails. Und sie sorgte nicht alleine für diesen Handmade-Look. Eine Designerin aus L.A., Suzanne Cousins, erstellte mit 2 Mitarbeiterinnen 250 Strickpullover für die Hus. Und angeblich hatte sie dafür nur 4 Monate Zeit. Das heißt, in dieser kurzen Zeit strickte jeder von ihnen 83 Pullover. Das ist sehr viel.
Okay. Ja gut, die hat wahrscheinlich Strickmaschinen, aber trotzdem ist es unheimlich viel.
Ja, Strickmaschinen. Naja, also als ich gesehen habe, dass sie Strickmaschinen haben, dachte ich so, okay, gut, dann ist es schon ein bisschen besser. Aber es ist trotzdem sehr viel.
Trotzdem sehr viel. Also alleine, wenn man Pullover näht, in 4 Monaten 83 Pullover zu erstellen, ist trotzdem unheimlich viel.
Aber das ist halt irgendwie das Schöne an der Grinch, dass da wirklich viel Handarbeit irgendwie drinsteckt und so Liebe irgendwie drinsteckt. Ja, finde ich auch. Das ist echt voll schön. Aber noch andere fleißige Hände waren an der Produktion beteiligt. Sie engagierte 2. Klässler einer Grundschule, die Lebkuchenmänner und Sterne herstellten, welche die Kostüme verschönerten.
Oh.
Und Rayek sagte darüber, Zitat, alles was grob aussieht und voller Makaroni und Glitzer ist, das haben sie gemacht.
Ja,
ich finde das so süß.
Goldig.
Ich meine, klar, die Deutsche in mir sagt natürlich, fragt sich natürlich, wie ist das mit Kinderarbeit geregelt nochmal? Haben die Geld dafür bekommen? Aber ich will ja kein Grinch sein. Und irgendwie finde ich die Idee so süß. Und ich stelle es mir irgendwie auch aus Kindersicht vor, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein kleines Kind und ich darf dann bei so einem Film mitmachen und weiß dann hinterher, oh, da ist mein Lebkuchen, Mann, aus so einem Pullover drauf. Ich würde mich so freuen. Es floss aber nicht nur sehr viel Gedanken und Arbeit in die Kleidung der Hus, sondern auch ihr generelles Aussehen. Die Hus in der Buchvorlage haben ein sehr kunstvolles Aussehen und es war gar nicht so leicht, das in der Live-Action-Verfilmung irgendwie umzusetzen. Und du bist ja ein großer Grinch-Fan, Magda. Wie würdest du denn das Aussehen der Hus beschreiben?
Also das Markanteste, glaube ich, sind die rosigen Bäckchen und die rote Nasenspitze und die sehr kleine spitze Nase vor allen Dingen. Durch die gesamte Huwel durch. Also die haben alle so eine spezielle Nasenform und sehr kunstvolle hohe Haare, die teilweise fast schon an so Rokoko-Perücken erinnern, finde ich, so von der Höhe zumindest, ja, und von der Opulenz. Also ich weiß ich nicht, fand ich schon immer irgendwie cool. Ja.
Also ich finde das Aussehen auch ziemlich cool, muss ich sagen, weil es halt auch echt so was ganz Eigenes hat. Mhm. Aber es war echt nicht leicht umzusetzen. Also Rick Baker, der Make-up-Artist, der hauptverantwortlich für den Film war, wollte einerseits eben ihren fantastischen Charakter einfangen, aber andererseits auch dafür sorgen, dass sie noch menschlich und auch süß aussehen. Und das war echt nicht so easy. Aber man hat letztendlich einen Weg gefunden, wie wir ja heute sehen, und das wurde mit Hilfe von Prothesen erschafft, dieser Look. Und mit Hilfe dieser Prothese gab man dann den über 100 Darstellerinnen und Darstellern ihren Whoville-Look. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass der Grinch der Film war, bei dem die meisten Extras geschminkt wurden, also so aufwendig geschminkt wurden. Und der Film, der vorher diesen Platz innehatte, war Der Zauberer von Oz. Und der Grinch hat den abgelöst. Ja.
Weißt du ungefähr, wie lang die durchschnittliche Make-up-Dauer war? Also wie lange die durchschnittlich in der Maske gesessen haben?
Ja, das ist nämlich ein großes Problem gewesen, vor allem für den Hauptdarsteller Jim Carrey. Mhm. Aber anscheinend war es bei allen Hus so, dass sie ungefähr 2 Stunden in der Maske saßen, auch länger. Oh. Und das ist natürlich ja nicht einfach. Mhm. Und es war auch gar nicht so easy, mit den Prothesen dann irgendwie den Tag so zu überstehen. Also ich habe auch ein paar Interviews gesehen von so Darstellern, auch von Extras, die gesagt haben, du konntest halt einfach kaum atmen, weil halt alles so zugespachtelt war in deinem Gesicht, das ist gar nicht
ja,
so
ja, und überhaupt, also durch diese besondere Körperform, die hatten ja bestimmt auch alle so Fatsuits an oder so, also so eine Art Fatsuit, kann ich mir vorstellen.
Ja, die hatten halt richtig und, viel Padding ja. Und das ist anstrengend.
Ach, krass. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ich vorher auch nicht, aber also ich fand es halt auch ganz witzig, weil wir haben ja mal eine Folge über den Zauberer von Oz gemacht und als ich dann so ganz viel gelesen habe über den Grinch und halt auch gesehen habe, wie anstrengend das Make-up für alle Beteiligten war, dachte ich, das erinnert mich ein bisschen an den Zauberer von Oz.
Ja.
Und dann habe ich das gelesen, diesen Fakt, dass das eben der Film war, bei dem am meisten geschminkt und gemacht wurde und dass der Film, der eben vorher diesen Rang hatte, der Zauberer von Oz war. Und ich dachte so, ist ja witzig, dass da auch nochmal so eine Connection ist. Jetzt kommen wir zur Hauptperson des Filmes, die Person, die so kuschelig ist wie ein Kaktus und glitschig wie ein Aal, der Grinch. Der Grinch ist ja so eine fällige Kreatur und dieses Kostüm bestand nicht aus synthetischen Haaren, sondern aus den Haaren eines Yaks. Und diese wurden grün gefärbt und dann an einen Spandex-Anzug angebracht. Und das war so das Hauptkostüm. Hin und wieder trug er auch etwas über seinem Fell. Also es gibt ja viele Szenen, in denen er halt praktisch nackt ist. Aber es gibt ja auch einige Szenen, in denen er Kleidung trägt. Und die Kleidung des Grinches ist immer so ein bisschen grob und abgewetzt. Und Rita Rayek wollte eben, dass es so aussieht, als wäre alles aus Material aus seiner Höhle zusammengebastelt. Weil der Grinch geht ja nicht in den Laden und kauft sich Kleidung.
Tut er nicht.
Rita Rayek machte sich sehr viele Gedanken über die einzelnen Kostüme, die man in den einzelnen Szenen sieht. Und während der
Jubiläum.
Ja, wie heißt es aber? Hubilitation? die Hufeier. Okay, ihr wisst, was ich meine. Trägt der Grinch doch zum Beispiel einen Weihnachtsbaumpulli, in dem so diese Lichter blinken. Und darüber sagt sie zum Beispiel, Zitat, ich habe hunderte von Entwürfen für diesen Pulli gemacht. Ich wollte etwas, das der Grinch anstößig finden würde, aber das er widerwillig tragen würde. Und nach diesen hunderten von Entwürfen kam eben dieser Pulli raus und ich finde den ziemlich cool. Also, ja, kann man nicht meckern. Hat sie wirklich toll gemacht. Und Rita Reich wurde für ihre Arbeit am Film übrigens auch für einen Oscar nominiert.
Nur nominiert? Hat die keinen gewonnen? Wer hat denn den Oscar gewonnen in dem Jahr für Kostümdesign?
Gute Frage, weiß ich gar nicht. Sie hat ihn auf jeden Fall nicht gewonnen, aber das Make-up-Department hat einen Oscar gewonnen. Oh, warte, googelst du es gerade?
Ja.
Alles okay, gut, ich warte. Jetzt. Bevor ich weiterrede...
War das dann 2001 bei der Verleihung? Ja, ne, wenn er 2000 rauskam.
Ja.
Gladiator? Okay. Also ich meine, die Kostüme sind auch gut.
Gladiator?
Die sind... Also, Entschuldigung. Academy? Was ist denn bei euch falsch gelaufen im Jahr 2000?
Also, ich hätte es eher dem Grinch gegeben, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber okay, Geschmäcker sind verschieden. Rita Rayek hat also leider keinen Oscar bekommen, aber das Make-up-Department hat einen Oscar bekommen und das wirklich zu Recht. Denn noch faszinierender als das Jack-Kostüm ist das Make-up des Grinch. Und bevor wir uns dieses Make-up genauer anschauen, klären wir erst eine andere Frage. Magda, welche Farbe hat der Grinch?
Grün.
Und weißt du zufällig auch, warum er grün ist?
Nee.
Wusste ich auch nicht. In Theodore Geisels Originalfassung ist der Grinch schwarz-weiß und hat pinke Augen. 1966 wurde die Geschichte fürs Fernsehen adaptiert. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Geisel dem ja Hollywood und Konsorten eher kritisch gegenüberstand. Und dieses Projekt kam auch nur zustande, weil er den Zeichner Jack Jones schon vorher kannte. Und ihm vertraute er. Und deshalb kam 66 dieses Projekt zustande. Und einige von euch haben wahrscheinlich diese Comic-Verfilmung auch schon mal gesehen. Die ist ja auch relativ bekannt. Diese Verfilmung sollte in der Weihnachtszeit 66 rauskommen. Und in der Zeit wollten alle großen TV-Sender auf Farbe umgeschaltet haben. Und da ist ein Schwarz-Weiß-Charakter natürlich ein bisschen langweilig. Und Jack Jones schlug dann Geisel vor, die Figur grün zu machen. Angeblich hat er an grün gedacht, weil er immer ein grünes Auto gefahren ist auf dem Weg zu den Treffen mit Geisel und so kam er auf grün. Und ja, letztendlich wurde so der Grinch grün. Fand ich eine interessante Geschichte.
Ja, wusste ich auch nicht.
Habe ich vorher auch noch nie gehört.
Weil ich habe das Buch tatsächlich zu Hause und in dem Buch ist ja auch grün.
Echt?
Aber ja, also wir hatten das als Kind als Buch auch, ja. Und im Buch war das auch immer grün, aber ja, macht natürlich, macht ja Sinn, wenn es in der neuen Version dann halt umgefärbt wurde, ne? Also, aber in der Originalversion schwarz-weiß. Interessant.
Huh. Mhm. So wurde der Grinch also grün angemalt. Aber um Jim Carrey grün zu bekommen, musste ganz schön viel Arbeit investiert werden. Das Make-up war eine sehr große Herausforderung. Zunächst probierte man verschiedene Looks aus. 4 Monate lang soll der Findungsprozess gedauert haben, bis man wusste, wie man das Make-up machen sollte. Make-up-Chef Rick Baker sagte darüber, Zitat, das Lustige ist, wir endeten mit dem, was ich zuerst gemacht hatte. Ich habe einige erste Designarbeiten und ein Test-Make-up an mir selbst durchgeführt, was ich normalerweise mache, um zu sehen, was ich jemandem zumute und wie es von innen aussieht. Ich zeigte es Regisseur Ron Howard und Produzent Brian Grazer und die fanden es viel zu viel. Im Grunde genommen sagten sie, wir zahlen Jim zu viel Geld, er ist zu bedeckt. Also machten wir 6 weitere Tests, bis hin zu praktisch nur Jim grün anzumalen. In letzter Minute entschieden sie, dass das erste, was ich gemacht hatte, wirklich das Beste war. Mhm. Ich war dankbar, denn es wäre sehr enttäuschend gewesen, Jim nur grün angemalt zu sehen. Und ich verstehe den Gedankengang, dass sie sagen, hey, wir zahlen ihm so viel Geld. Also ich glaube, das waren 20 Millionen, was sie ihm gezahlt haben. Das ist echt viel Geld. Und dann wollen wir auch was von ihm sehen. Mhm. Kann ich schon auch nachvollziehen. Aber ich habe auch ein anderes Interview mit Rick Baker gelesen, in dem er nochmal beschreibt, wie hart er für seine Vision gekämpft hat, weil er der Meinung war, der Grinch sollte wie der Grinch aussehen, wie eine eigene Figur. Der Film heißt schließlich wie der Grinch Weihnachtenstahl und nicht wie Jim Carrey Weihnachtenstahl.
Ja, und es macht ja schon auch irgendwie Sinn, dass man ist ja in dieser Who-Welt irgendwie drinnen. Und das muss man ja auch dazu sagen, dass dieses generelle Produktionsdesign ist ja sehr übergreifend. Also alle Who's sehen unterschiedlich aus, aber es gibt so ein paar gemeinsame Merkmale. Also diese Nasenform zum Beispiel und die künstlichen Wimpern. Und das hat ja auch der Grinch. Der hat ja auch eine relativ hohe stupsige kurze Nase und so künstliche Wimpern und sowas. Also es macht schon Sinn, dass der Grinch aussieht wie der Grinch, aber trotzdem in diese Who-Welt irgendwie reinpasst. Also, ja.
Außerdem finde ich, dass man, obwohl er so geschminkt ist, man erkennt, dass Jim Carrey dahinter steckt,
ja,
meiner Meinung nach.
Ja, alleine wegen der Bewegungen und wegen der Gesicht. Also ja, die Mimik geht ja trotzdem nicht verloren durch die Maske.
Nee. Also ich finde, man erkennt ihn total. Ja. Deshalb, finde ich, braucht man sich da gar nicht so Sorgen machen. Aber man entschied sich dann eben erst ganz, ganz kurz vor Drehbeginn für das endgültige Design. Und das brachte das Make-up-Department ganz schön in Schwitzen. Make-up-Artist Kazuhiro Tsuji, auch genannt Kazuhiro, und ich glaube, so nenne ich ihn ab jetzt auch, weil ich habe echt Angst, dass ich den Namen verhunze, sagte darüber, der erste Drehtag war so hektisch. Jeder erste Drehtag bringt irgendwelche Probleme mit sich, die man bewältigen muss. Aber das war tatsächlich das erste Mal, dass wir das endgültige Design an Jim ausprobierten. Und wir waren uns nicht sicher, ob es ihm gefallen würde oder nicht. Ich war nervös, Jim war nervös und wie sich herausstellte, mochte er es nicht, wie sein Hals mit den Haaren bedeckt war, die Teil der Perücke waren. Also mussten wir es direkt am Set beheben, was bedeutete, dass wir nicht sofort mit den Dreharbeiten beginnen konnten. Es war das erste Mal, dass ich diese Spannung erlebte und ich denke, viele Leute hatten diese Spannung, weil Jim ein Perfektionist ist.
Mhm. Ich bin rückwirkend gestresst für das Make-up-Team im Jahr 2000. Oh mein Gott.
Ja, es war sehr stressig und es war nicht nur am ersten Tag stressig, es blieb stressig. Mhm. Vor allem, weil Jim Carrey halt wirklich so ein Perfektionist ist und das haben halt auch die Make-up-Artists erzählt. Also der stand dann vom Spiegel und hat so, also der hat sofort erkannt, wenn irgendwas auch nur eine ganz kleine Farbnuance anders war als am Tag davor. Und klar, also ich verstehe, dass es eigentlich auch gut ist, weil er halt immer gesagt hat, ich kann es sehen. Ihr könnt es vielleicht gar nicht sehen, aber ich kann es sehen und das heißt, die Kamera wird es auch sehen.
Ja.
Und der Make-up-Artist Kazuhiro sagte auch, also hat wirklich hart zu kämpfen gehabt mit diesen Dreharbeiten, weil Jim Carrey durch seinen Perfektionismus und durch die große Belastung, die diese Dreharbeiten für ihn darstellten, nicht die netteste Person am Set war, sagen wir es mal so. Mhm. Und was den beiden aber sehr geholfen hat, war eine Bee Gees CD. Das fand ich ganz witzig, weil
Bee Gees saving the day, wie immer.
Ja, weil Jim Carrey hat dann irgendwann angefangen, jedes Mal eine Bee Gees CD laufen zu lassen. Sehr und der Make-up-Artist hat sich dann schon so dran gewöhnt und dadurch wusste er immer, also bei welchem Lied, also wusste dann immer Lied für Lied, wo er jetzt gerade eigentlich sein sollte mit seiner Make-up-Routine und konnte dann auch immer schon gleich sehen, bin ich gerade zu langsam oder bin ich gerade schnell genug, bin ich in time. Also das hat ihm auch sehr geholfen. Und dadurch haben sie so einen gemeinsamen Rhythmus gefunden. Und das fand ich eine witzige Story, weil Jim Carrey die Bee Gees CD wohl einmal mit nach Hause genommen hat und der Kazuhiro dann total Angst bekommen hat und dachte, oh Gott, was ist, wenn er sie am Montag nicht wieder mitbringt? Was machen wir dann? Und aus Vorsicht hat er dann eine neue Bee Gees CD gekauft. Und was ist passiert? Natürlich hat Jim Carrey es am Montag vergessen. Und ja, war dann aber kein Problem, weil er eben schon eine neue hatte. Oh, und dann konnten sie halt weitermachen mit ihrem Rhythmus. Fand ich echt eine süße Story.
Witzig. Die Bee Gees, Mann, ich sag's ja. In Hollywood läuft nichts ohne die Bee Gees. Oh.
Kazuhiro beobachtet Jim Carrey auch die ganze Zeit mit einem Fernglas, um zu schauen, ob das Make-up ein Touch-Up brauchte. Und das war für ihn, also eigentlich war jeder Step eine Herausforderung, weil auch das Touch-Up war eine Herausforderung. Weil er auch mal in einem Interview gesagt hat, die Leute denken immer, dass der Großteil der Arbeit das Auftragen des Make-ups wäre, aber das ist es nicht. Das ist nur ein kleiner Teil und eigentlich ist der Hauptteil, das Make-up in Stand zu halten den Tag über. Und das war bei Jim Carrey gar nicht einfach, weil er sich halt nicht abtatschen wollte.
Auffrischen wollte.
Weil, auffrischen wollte, denke ich. Ich habe gerade kurz die deutsche Sprache verlernt. Ja, das war gar nicht so einfach, weil er dann oft, weißt du, so im Üben war und dann wollte er eine Szene so 5-mal durchproben und dann hatte der halt keine Lust, da jetzt irgendwie groß sein Make-up wieder aufzubessern. Das war gar nicht so einfach. Und wir kommen auch gleich dazu, wie sehr die Dreharbeiten Jim Carrey belastet haben, aber er war mit dieser Belastung nicht alleine. Also der Make-up-Artist Kazuhiro, der brauchte danach eine Therapie. Der war vollkommen fertig. Und der hat auch während der Dreharbeiten hat er sogar mal eine Pause gemacht und hat gesagt, nee, er schafft das nicht mehr, weil Jim Carrey sich halt auch so aufgeführt hat. Mhm. Und er hat gesagt, nee, tut mir leid, Leute, macht alleine weiter. Ich kann nicht mehr. Aber dann haben sie da eine Einigung gefunden und wie gesagt, nach den Dreharbeiten hat er erstmal eine Therapie gemacht. Naja, zu Beginn der Dreharbeiten war es ein sehr großes Problem, Jim Carrey in seine Kostümierung, also Anzug und Make-up, hineinzubekommen. Und am ersten Drehtag soll es ganze 8 Stunden gedauert haben.
Oh. Wow.
Und danach klappte es besser. Also es dauerte immer noch 2,5 bis 3 Stunden vor jedem Dreh und hinterher 1 Stunde, um ihn wieder da rauszubekommen. Jim Carrey hatte sehr schwer mit dem Make-up zu kämpfen. Und Kazuhiro sagte darüber unter anderem auch mal, Zitat, das größte Problem mit dem Make-up für Jim waren die Kontaktlinsen. Am Set wurde künstlicher Schnee verwendet, der tatsächlich aus getrocknetem, zerkleinertem Papierbrei bestand und in der Luft schwebten immer winzige Partikel herum. Der Staub gelangte tatsächlich zwischen die Linsen und seine Augen, sodass er Schmerzen hatte.
Mhm.
Und Jim Carrey ist ja wirklich jemand, der für seine Filmrollen alles gibt. Aber selbst ein Jim Carrey kommt irgendwann mal an seine Grenzen und manchmal konnte er die Linsen nicht tragen. Deshalb wurden seine Augen in ein paar Szenen nachbearbeitet. Und ich finde, das zeigt, wie schmerzhaft das gewesen sein muss. Weil dass ein Jim Carrey mal sagt, nee, das schaffe ich nicht mehr, da muss schon viel passieren.
Ja.
Und der Make-up-Artist Rick Baker sagte auch mal über die schwierigen Bedingungen Folgendes, Zitat, wir haben ihn im Grunde mit Prothesen mumifiziert und Kontaktlinsen in die Augen gesetzt, die so groß wie Frisbees waren. Dann ließen wir ihn den ganzen Tag lang synthetischen Schnee einatmen.
Mhm.
Ich sag ja, erinnert mich alles sehr an den Zauberer von Oz.
Ja, ist echt so.
Jim Carrey trug die Kostümierung insgesamt 92 Tage.
Wow.
Und ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass er da 2,5 bis 3 Stunden jeden Tag gebraucht hat, um da reinzukommen, das ist eine extreme körperliche Belastung. Und weißt du zufällig, wie man ihm dabei geholfen hat, das durchzustehen?
Wie?
Das ist echt sehr spannend. Jim Carrey berichtet über diese Zeit Folgendes. Zitat. Das Make-up fühlte sich jeden Tag buchstäblich an, als wäre ich lebendig begraben. Ich ging zurück in meinen Wohnwagen und trat ein Loch in die Wand und sagte dem Regisseur Ron Howard, dass ich den Film nicht machen könnte. Dann kam der Produzent Brian Grazer herein und als Problemlöser hatte er die brillante Idee, einen Mann zu engagieren, der darauf trainiert ist, CIA-Agenten beizubringen, wie man Folter erträgt. Und so habe ich es durch den Grinch geschafft. Ja, ihr habt richtig gehört, man engagierte einen CIA-Mitarbeiter, der sich mit Folter auskannte, um Jim Carrey durch diesen Film zu bringen.
Ach du Scheiße. Ich habe aber auch gerade nochmal nachgerechnet. Also nur wenn ihr euch jetzt fragt, was 92 Tage, 3 Stunden jeden Tag in der Maske, das sind 276 Stunden. Also ganze 11,5 Tage nur in der Maske.
Das ist
schon wirklich heftig.
Ja, und ich meine, das ist ja wirklich nicht nur diese Prozedur, sondern er hat es ja auch gerade in dem Interview gesagt, aber auch in anderen Interviews. Ja, auch das, aber er hat es ja in vielen Interviews eben gesagt, das hat sich für ihn angefühlt, als wäre er lebendig begraben.
Mhm.
Sein gesamtes Gesicht war zugekleistert. Das ist wirklich hart.
Mhm.
Aber ich fand die Tatsache, dass man einen CIA Mitarbeiter und Set geholt hat.
Also, oh mein Gott.
Habe ich noch nie gehört. Mm-mm. Wahrscheinlich gab es, also ganz ehrlich, ich kenne mich mit der Filmwelt auch nicht so krass aus. Wahrscheinlich gab es auch bei anderen Filmen und ich weiß es jetzt halt nur gerade nicht. Aber ich persönlich habe das noch nie gehört.
Ich habe es auch noch nie gehört, wenn so ich herrlich bin.
Nee, das finde ich schon ziemlich verrückt. Also, wie gesagt, das alles erinnert mich sehr an die Horrorshow namens Der Zauberer von Oz. Nur, dass die Darsteller damals keine Hilfe von der CIA hatten.
Mhm.
Aber das ist wirklich, 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 wirklich krass. Und wie gesagt, das Make-up bekam einen Oscar verliehen und das haben sie sich auch wirklich verdient. Über 1000 Stunden wurde damit verbracht, Prothesen anzubringen und Make-up aufzutragen bei all den Leuten, die da herumgelaufen sind. Also das nenne ich mal harte Arbeit. Und zum Schluss lasse ich nochmal Jim Carrey zu Wort kommen. Er beschreibt die Message des Filmes nämlich folgendermaßen. Zitat, für mich geht es beim Grinch um einen Wandel des Herzens, dass ein Typ wie dieser durch Weihnachten gebrochen werden kann, dass er durch das Herz eines Kindes verändert werden kann. Der Grinch im Film ist der Außenseiter. Er versucht als kleines Kind dem Club beizutreten. Wir alle brauchen jemanden, der sich uns zuwendet. Es ist eine universelle Geschichte. Und das finde ich irgendwie schön, wie er das sagt. Wir alle brauchen jemanden, der sich uns zuwendet. Also nehmt euch in dieser Weihnachtszeit vielleicht ein Beispiel an Cindy Lou Who und versucht ein bisschen Liebe in die Welt zu bringen. Lasst eure Herzen 3 Nummern größer werden.
Mhm.
Und verbreitet ein bisschen Weihnachtsliebe. Das war auf jeden Fall die Make-up- und Kostümgeschichte des Grinches. Und ihr könnt ja gerne in den nächsten Wochen auf Instagram und TikTok mal vorbeischauen. Da werden wir bestimmt das ein oder andere Detail über Buddy und den Grinch und andere Weihnachtsfilme verraten. Ich glaube, da wird noch einiges kommen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, alles über eine Weihnachtstradition aus einem anderen Land zu erfahren.
Ja, also erstmal vielen Dank für den Grinch. Das hat mich sehr, ich weiß nicht, ich fand das so cool, mal so Behind-the-Scenes-Facts zu hören, weil ich habe den Film schon so oft gesehen und so geht's bestimmt auch einigen Leuten da draußen. Aber man macht sich dann irgendwie doch nicht so die Mühe und googelt den ganzen Kram. Also ich bin schon ein Nerd und ja, so google schon vieles. Aber so extrem habe ich das jetzt auch noch nicht gegoogelt. Aber ja, krass auf jeden
Ist
Fall.
Ist ein spannender Film, gell? Also ja. Mir war das ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst, dass da so viel... Also ich meine, wer kommt drauf, dass die CIA da mitgearbeitet hat?
Das ist echt so. Das schießt echt den Vogel so ein bisschen ab gerade, finde ich. Ich bin noch ein bisschen perplex vor dieser Tatsache.
Also wenn ihr da draußen zufällig wisst, ob das auch schon mal bei einem anderen Film der Fall war, lasst es uns gerne wissen.
Also kann ich mir schon auch irgendwie vorstellen, aber ich wüsste nicht bei welchem. Also
was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass so ehemalige Agenten irgendwie so beratend bei Filmen tätig waren.
Ja, ja, klar. Das gehört man ja öfter auch im Abspann oder sowas, so Consulting für das und das. Oder bei Big Bang Theory zum Beispiel hat man auch Physiker als Consulting-Personen herangezogen. Das weiß ich. Das wird
das
öfter mal gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Aber das habe ich noch nie gehört. Das, oh mein Gott. Ja.
Hätten das die Leute bei der Zauberer von Ozma gehabt. Ja, vielleicht hätten die dann auch eine bessere Zeit gehabt.
Ja, naja, aber von CIA-Agenten und grünem Jackfell, ja?
Ja.
Okay. hin zu Spinnen. Und nein, wir gehen nicht in die Halloween-Zeit zurück, sondern wir befinden uns tatsächlich in der Weihnachtszeit, wenn wir über Spinnen und Spinnennetze reden. Und zwar fahren wir dafür mal nach Ukraine. In die Ukraine natürlich. Und zwar gibt es seit dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert, also so alt ist die Tradition noch nicht, eine Tradition, dass dort in der Ukraine mit Spinnennetzen und Spinnen, meistens in Gold oder Silber gehalten, die Weihnachtsbäume dekoriert werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommen die denn darauf? Also ich meine, Schleifen hat man schon mal gehört, Kugeln, klar, aber Spinnennetze und Spinnen, das habe ich auch noch nie gesehen und fand es total interessant. Ich habe ein Bild davon gesehen und ich war so, hä, darüber muss ich mehr wissen. Also, die Rede ist von den Weihnachtsspinnen tatsächlich in der Ukraine. Und zwar beruht sich dieser Brauch auf eine Legende, wie so viele Bräuche, die besagt, dass in einem kleinen ukrainischen Dorf alle Familien sich auf Weihnachten vorbereiteten und die Weihnachtsbäume nach drinnen holten und Plätzchen gebacken haben und die Weihnachtsbäume eben dekoriert wurden, bis auf eine Familie. Und zwar handelt es sich hier meistens um eine Witwe, also das variiert immer so ein bisschen, je nachdem, wer die Geschichte erzählt, aber in den meisten Erzählungen ist es eine Witwe mit ihren Kindern, mit ihren Kleinen, die das erste Mal überhaupt einen Weihnachtsbaum hatten und sich total über den Baum gefreut haben und dann aber festgestellt haben, sie haben gar nichts, um den Baum zu dekorieren. Und dann natürlich traurig waren und ja, dachten, das ganze Weihnachtsfest fällt jetzt irgendwie so ins Wasser und sind dann traurig schlafen gegangen. Und die Spinnen, die in dem Haus gewohnt haben, haben das mitbekommen und sind dann nachts aus ihren Ritzen gekommen und hatten so ein Mitleid mit den Kindern, dass sie den Baum in wunderschöne silberne Spinnennetze gehüllt haben, sodass dann, als die Kinder morgens aufgewacht sind, sie den Weihnachtsbaum gesehen haben und natürlich total freudig ihren Freunden davon erzählt haben, die das auch gar nicht glauben konnten. Und dann kamen alle so vorbei und haben sich den Baum angeschaut und fanden den total schön. Und das war der schönste Baum im ganzen Dorf. Ja, und so hatte die Familie dann ein wunderschönes Weihnachtsfest und noch viele schöne Weihnachtsfeste danach mit ihren Weihnachtsspinnen. Diese Spinnenornamente kann man tatsächlich, also ich habe die noch nie in live gesehen, aber die kann man wohl auch hier kaufen. Denn es gibt tatsächlich, ja, die Spinnennetze aus der Ukraine sind entweder, oder die halt von dieser Tradition herstammen, sind entweder so geformt wie normale Christbaumkugeln, also aus dem gleichen Material, entweder aus Glas zum Beispiel, aus Kunststoff und dann halt eben angemalt. Aber es kann auch zum Beispiel aus so Stroh hergestellt werden. Also das kennt man ja hier auch, dass man sich Sterne oder so aus Stroh an den Baum hängt. Und so gibt es eben auch Spinnennetze, die aus Stroh hergestellt werden. Also ich habe das, wie gesagt, noch nie persönlich gesehen, aber die gibt's wohl auch hier zu kaufen, solche Sachen. Finde ich total cool. Und ich habe die letzten paar Male, wenn ich in der Stadt war, immer ein bisschen danach Ausschau auch gehalten, weil ich dachte, dann kann man sowas ja auch mal irgendwie live präsentieren, in der Story zum Beispiel auf Instagram oder sowas. Und ich werde nochmal losziehen und gucken, ob ich das nicht vielleicht doch noch finde, weil es wäre natürlich mega cool. Aber ja, ich dachte, das ist so für den Jahresabschluss, nachdem was das Ganze, die ganzen letzten 2 Jahre ja auch schon mittlerweile so vor sich geht in der Welt, vielleicht eine ganz nette Anekdote zu erzählen, um ja, ein bisschen das Weihnachtsfest ein bisschen bunter und ein bisschen interkultureller sozusagen zu gestalten. Und ja, ich finde es eine total coole Idee. Es hängen sich ja die meisten Leute die verschiedensten Sachen an den Baum. Also ich habe schon Kakteen gesehen in Weihnachtskugelform und ich weiß gar nicht, alles Mögliche eigentlich. Von hinüber Bierkrüge bis Kakteen bis, weiß ich nicht. Also es gibt ja so viele verschiedene Ornamente. Und warum dann nicht auch irgendwie ein Spinnennetz aufzuhängen? Weil der Gedanke an sich hinter dieser Geschichte ist ja ein total schöner, dass man im Grunde genommen gar nicht viel braucht, um ein schönes Weihnachtsfest zu haben. Also ich finde gerade heutzutage neigt man ja auch oft irgendwie so dazu, viel zu materialistisch das Ganze anzugehen. Also dass es irgendwie nur noch auf die Geschenke ankommt und so. Und das ist ja auch so ein Vorwurf bisschen aus dem Grinch, aus dem Film, dass der Grinch auch immer so ein bisschen den Eindruck hat, ein bisschen der Hauptvorwurf des Grinches an die ganzen Hubelbewohner, dass das Ganze total materialistisch ist und so eine richtige Materialschlacht irgendwie geworden ist mit der Zeit. Und dass man aber im Grunde genommen gar nicht viel braucht, um ein schönes Weihnachtsfest zu haben. Und das einfach die einfachsten Dinge, ich meine Spinnweben, jeder Mensch hat Spinnweben zu Hause, sind wir ehrlich, die einfachsten Dinge manchmal den schönsten Effekt haben können. Und ja, deswegen fand ich das so eine schöne Tradition, natürlich A, wegen dem kulturellen Hintergrund natürlich, weil ja immer noch sehr, sehr viele Leute aus der Ukraine eben nicht wieder in ihre Heimat zurück können. Und auch wegen dem grundsätzlichen Hintergedanken, ne, dass man einfach, weiß ich nicht, also könnt ihr vielleicht euch ja mal vornehmen für dieses Weihnachten, dass man vielleicht auch andere Traditionen mehr in den Vordergrund stellt, außer zum Beispiel die Bescherung oder sowas. Also, dass man einfach, ich weiß, dass wir zum Beispiel haben am ersten Weihnachtsfeiertag eigentlich nie was vor. Und bei uns, wir machen meistens einen richtigen Spieletag an dem Tag. Also verbringen ganz viel Zeit mit der Familie. Und das sind dann auch nicht irgendwie so eloquente Spiele wie Monopoly, sondern einfach nur, weiß ich nicht, Mensch, ärger dich nicht.
Eloquente oder Phase Spiele wie Monopoly? Oh mein Gott, süß. Ja, Monopoly, das ja, ist schon
sehr so eloquent, ne?
Also, uiuiui.
Also, ja, das wird einfach wieder...
Was hattest du als Alternative? Mensch, ärgere dich nicht?
Mensch, ärgere dich. Ja, so ganz einfache, okay. So, ja, die man einfach so zusammen spielen kann, wo es dann gar nicht drauf ankommt eigentlich, was man spielt oder wie man die Zeit verbringt. Hauptsache, man verbringt die Zeit überhaupt miteinander. Dass man das irgendwie ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund stellt. Und auch so die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Also, das gibt's, glaube ich, in vielen Gemeinden zum Beispiel auch, dass man so lebendigen Adventskalender macht und solche Geschichten. Also, dass man das irgendwie auch wieder, weiß ich nicht, mehr in den Vordergrund rückt. So die Gemeinschaft und die, ja, und das Materialistische so ein bisschen zweitrangiger wird. Das finde ich, weiß ich nicht. Fand ich total schön und hat mich selber auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dieser Brauch und diese Geschichte, ja.
Total. Es ist halt leider wirklich so, die meisten sehen halt nur Geschenke an Weihnachten. Dabei sind Geschenke eigentlich das Unwichtigste an Weihnachten.
Ich fand es total süß, weil, ich weiß nicht, manche Leute haben es vielleicht nicht mitbekommen, aber mein Mann zum Beispiel ist ja Marokkaner, das heißt, der kennt das gar nicht eigentlich mit Weihnachten, die feiern das natürlich dort nicht. Und ich finde es immer total süß, wenn man dann so fragt, so, ja, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und dann sagt der meistens so dann, ja, keine Ahnung, Gesundheit oder Weltfrieden oder so richtig so, okay, Miss America, chill eine Sekunde. Aber ja, also der findet es manchmal auch total absurd, dass man sich irgendwie Dinge wünscht von anderen. Also das wird zum Beispiel dort auch nicht, dass man so Geburtstag feiert oder so, ist dort auch nicht so der Brauch wie bei uns. Also dort schenkt man einfach Leuten, wenn man was Süßes findet und an sie denken muss, dann nimmt man es mit und schenkt es den Leuten halt dann unter dem Jahr. Aber dass dann halt solche großen Feste, die im Muslimischen einfach wichtig sind, also wie zum Beispiel das Opferfest oder sowas, da geht's ja auch viel mehr um die Gemeinschaft und solche Sachen. Also da geht's auch viel mehr nicht um die Gemeinschaft nur innerhalb der Familie, sondern um die Gemeinde an sich, also die Religionsgemeinschaft zum Beispiel oder einfach die Gemeinschaft im Dorf. Also zum Beispiel bei denen wird es voll oft so gemacht, dass man beim Opferfest, wenn man das Geld eben selber hat, sich ein Schaf zu kaufen, was dann geopfert wird am Opferfest, dass man eben auch noch ein zweites Schaf kauft und das dann spendet für eine Familie, die eben nicht so viel Geld hat und sich kein Schaf leisten kann, damit die trotzdem ein schönes Opferfest haben. Und ja, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen der Gedanke an Weihnachten. Also natürlich, klar, Jesu Geburt, aber der Gedanke für uns als praktizierende Christen oder so, keine Ahnung, ist ja schon auch sehr der Fokus auf die Gemeinschaft gerichtet. Und ich weiß nicht, diese Geschichte war so ein bisschen, bringt einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, finde ich, und lässt einen das Ganze mal so ein bisschen von einer anderen Perspektive aussehen, finde ich. Ja,
ja, ich finde auch wirklich, es wäre schön, wenn wir dieses Jahr irgendwie versuchen würden, uns nicht nur zu fragen, womit kann ich mir selbst eine Freude machen oder womit kann ich irgendwie meinen Liebsten eine Freude machen, sondern womit kann ich vielleicht auch anderen Leuten eine Freude machen, die es vielleicht dringender nötig haben. Und das ist ja eigentlich auch das, was Cindy Lou so ein bisschen gemacht hat, dass sie sich eben dem Außenseiter zugewendet hat, der eigentlich die Liebe am allerdringendsten nötig hatte. Das haben die anderen halt nur nicht erkannt, aber sie hat's erkannt. Und vielleicht können wir uns davon wirklich inspirieren lassen und uns eben auch überlegen, wie kann ich anderen Leuten dieses Jahr ein bisschen helfen und ihnen Freude machen. Und wenn es nur ist, keine Ahnung, und wenn es nur ist, dass man 10 Euro dem Tierheim spendet.
Ja.
Gerade Tierheim, wo ich es gerade gesagt habe, weil Tierheime sind so überfüllt, also wenn ihr irgendwas den Tierheim Gutes tun könnt, macht's.
Ja, ist wirklich so. Und wenn man kein Geld selber zu spenden hat, dann kann man natürlich auch immer mit Zeit behilflich sein. Also da freuen sich sehr viele gemeinnützige Organisationen, freuen sich natürlich auch immer über Spenden, klar, aber natürlich auch über Helfer, die versuchen, die Message und die den Zweck irgendwie den anderen Leuten auch näher zu bringen und zu helfen. Also wenn man jetzt kein Geld hat zum Spenden, dann ist das vielleicht auch eine andere Art und Weise, sich irgendwie zu beteiligen.
Ja, und wenn es zum Beispiel nur ist, dass man jemandem, bei dem man weiß, der macht gerade eine harte Zeit durch oder so, einfach mal wieder anruft und fragt, wie geht's dir? Brauchst du jemanden zum Reden? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ja. Weißt du, dass man einfach mal ein bisschen mehr an andere vielleicht denkt?
Ja, weil meistens, also man wäre, glaube ich, wirklich überrascht. Ich glaube, wenn man wirklich ernsthaft die Leute mal fragt, wie geht's dir? Und wirklich fragt ernsthaft, wie geht's dir? Dann kriegt man auch nicht immer diese Antwort, ja, ja, geht gut. Sondern ich glaube, es gibt wirklich viele Leute da draußen, die sich nach so einem offenen Ohr irgendwie sehen und aber halt oft natürlich das Gefühl haben im Alltag, dass einfach keiner ein offenes Ohr hat. Also selber als Dienstleister, ich meine, ich bin jetzt im Stoffgeschäft tätig, das ist jetzt nicht so eine Stelle, an der die meisten Leute sich irgendwie ausheulen oder so, aber selbst, also gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit gibt es sehr, sehr viele Leute und also Kunden in meinem Fall, die Gesprächsbedarf haben und klar, wenn man die Zeit hat, warum sollte man dann nicht irgendwie alte Bekannte mal anrufen und fragen, wie geht's dir wirklich oder Leute, von denen man auch weiß, dass sie vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmachen. Einfach mal nachhören, wie geht's den Leuten, wie kann man denen vielleicht behilflich sein, brauchen sie irgendwas, irgendwas zum Essen, irgendwas zum Trinken, ein offenes Ohr, eine Schulter zum Ausheulen, also ja.
Ja, weil ich glaube, manchmal ist diese menschliche Wärme ist manchmal das größte Geschenk.
Mhm, ja, total.
Und das können wir wirklich alle irgendwie umsetzen. Also, weißt du, ich denke immer, selbst wenn nur ein oder zwei Menschen, die das jetzt gerade hören, sich das irgendwie zu Herzen nehmen, dann reicht das schon, dann ist es schon genug.
Ja.
Und ich glaube immer, selbst wenn man nur so ein bisschen Liebe und Wärme in die Welt bringt, hat das schon einen Effekt.
Ja.
Weil die Person, der du das entgegenbringst, die bringt es dann vielleicht wieder einer anderen Person entgegen und die dann wieder einer anderen Person.
Das habe ich auch schon öfter.
So Kreislauf der Liebe.
Ich habe früher öfter mal im Tierheim auch ausgeholfen tatsächlich, als ich noch in Berlin gewohnt habe, in meinem früheren Leben irgendwann. Das ist schon wieder Jahre her. Aber da habe ich im Tierheim öfter mal ausgeholfen und da hat auch der Tierarztleiter hat auch immer gesagt, du kannst die Welt nicht verändern für alle Tiere, aber für ein Tier kannst du die Welt verändern und das ist manchmal schon genug. Also.
Ach je, also ich hoffe, dass wir alle ein wunderschönes Weihnachtsfest haben. Wir wünschen euch allen ein wunderschönes und vor allem friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Und dass ihr wundervoll ins neue Jahr kommt. Unfassbar, dass das Jahr schon wieder zu Ende ist. Ich kann es kaum glauben.
Es kommt sich vor, als wäre gestern erst Silvester gewesen. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass es schon wieder der 6. Dezember heute ist, als wir das jetzt aufnehmen.
Dieses Jahr ging extrem schnell. Ich hoffe trotzdem, dass wir alle gesund und munter ins neue Jahr kommen. Und dann hört ihr uns auch schon wieder. Also wir gehen ja jetzt in Weihnachtspause. Nächstes Jahr hört ihr uns wieder. Wir wissen noch nicht genau, wann. Mal schauen, wie schnell wir mit der Recherche vorankommen.
Ja. Nee, das haben wir ja letzte Folge ja auch schon gesagt. Wir wollen euch natürlich auch immer möglichst gute Folgen liefern. Einfach damit ihr auch so viel Mehrwert davon habt wie möglich. Es bringt ja dann auch nichts, das irgendwie über den Zaun zu brechen. Deswegen haben wir die Old Hollywood-Folge und die Folge über Edith halt ja jetzt nochmal ins neue Jahr verschoben, weil einfach gerade aktuell einfach, es ist schon Zeit dafür Recherche, aber nicht so viel, wie wir aktuell vielleicht gerne hätten. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, dass wir die Folge jetzt verschoben haben. Und
ja, genau. Ich auch. Das war die beste Entscheidung.
Ja.
Aber ihr hört es ja in ein paar Wochen. Also wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie viele Wochen es genau werden. Aber ein paar Wochen, dann hört ihr uns wieder.
Wenn die Recherche wieder so aussieht wie bei Marilyn, dann hören wir uns im März wieder.
Ja, da war das nämlich auch so, dass wir dann gesagt haben, ach, weißt du was, wir machen vielleicht doch eine Woche länger Sommerpause. Ja. Oder vielleicht noch zwei Wochen länger Sommerpause.
Ja.
Passiert. Mhm. Aber ihr müsst ja nicht ganz auf uns verzichten. Schaut gerne auf Instagram und TikTok und wahrscheinlich auch YouTube vorbei. Da werdet ihr unsere sanften Stimmen hören und unsere Gesichter sehen. Und da werden dann noch schöne Sachen auf jeden Fall kommen. Dann bis dahin, ihr Lieben. Frohe Weihnachten. Und bis ins nächste Jahr.
Bis im Traum, Tannenbaum.